Hekigan Roku Nummer 87. Um uns Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Umon sagte zu seinen Schülern, Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Die ganze Erde ist Medizin. Wo findest du dich selbst? Zetschus Gedicht. Die ganze Erde ist Medizin. Früher und heute, die Menschen machen einen großen Fehler. Schließe das Tor, aber baue nicht den Wagen. Das Universum ist die Autobahn, groß und breit. Verfehlt, alles verfehlt. Obwohl ihre Nasen in den Himmel ragen, werden sie dennoch durchstochen für den Strick. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Dass Medizin Krankheit heilt, ist hoffentlich so. Das ist für uns auch normal, dafür ist Medizin gemacht. Aber hier steht, die heilen sich gegenseitig. Das heißt, die Krankheit heilt auch die Medizin. Das wiederum verstehen wir vielleicht nicht. Unser normales Verständnis ist, Krankheit ist schlecht, Medizin ist das Gegenmittel und die Medizin sollte die Krankheit heilen und nicht umgekehrt. Die Krankheit sollte nicht die Medizin heilen, denn wenn die Krankheit die Medizin heilt, heißt es, es macht die Medizin unwirksam. Das ist sicher nicht gewünscht in unserem normalen Denken. Was sind Medizin und Krankheit in Bezug auf Zen-Übung? Vielleicht auf das, was Umon meint. Krankheit kennen wir, spirituelle Krankheiten sind Gier, Hass, Verblendung, alle Formen von Anhaftung, Zweifelsucht. Gibt es eine ganze Palette von. Das sind unsere Krankheiten. Und diesen Krankheiten rücken wir mit einer Medizin zu Leibe. Was ist die Medizin? Die Medizin ist zum Beispiel Prajna, Sila, Samadhi. Prajna heißt intuitive Weisheit entwickeln, das worum es eigentlich in der Koranarbeit geht. Sila heißt sich an vernünftige Lebensregeln halten, die Gier, Hass, Verblendung vermindern können. Samadhi heißt Versenkung üben. Sich in einen Bereich begeben, wo Gier und Hass nicht mehr auftreten und dadurch so die Theorie Verblendung verringert wird. Also das Prajna, Sila, Samadhi, die Krankheit, Gier, Hass, Verblendung heilen, das ist vielleicht noch nachvollziehbar. Aber wenn man Ormond glaubt, dann ist es auch umgekehrt. Gier, Hass und Verblendung heilen Prajna, Sila, Samadhi. Das geht ja dann voll in die falsche Richtung. Ich übe hier Zen. Übrigens, wenn wir ein Session üben, machen wir alles das. Wir üben Prajna, Sila, Samadhi. Prajna ist Koranarbeit. Sila ist all die Regeln, an die wir uns hier halten. Samadhi ist das, was wir hier beim Sitzen tun. Alle diese Sachen, die ich hier übe, die ich versuche zu entwickeln, werden jetzt durch Gier, Hass und Verblendung geheilt. Es geht ja voll in die falsche Richtung. Es geht nicht voran. Das ist kontraproduktiv. Nicht akzeptabel. Das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass Gier, Hass und Verblendung weniger werden. Und ich will ganz bestimmt nicht, dass die heilenden Eigenschaften der Methoden Prajna, Sila, Samadhi, dass die geschwächt werden. Aber Ormond sagt genau das. Sie heilen sich gegenseitig. Die ganze Erde ist Medizin. Das heißt, Medizin, Heilung, ist alles, was mir begegnet. Die ganze Erde. Nicht der angenehme Teil der Erde, nicht der positive Teil der Erde, nicht der Teil der Erde, der bei irgendwelchen Wahlen richtig abstimmt, sondern die ganze Erde ist Medizin. Die ganze Erde ist Medizin. Auf einem Session denken wir, unsere Übung, Prajna, Sila, Samadhi, das ist die Medizin. Gier, Hass, Verblendung gehören nicht dazu. Wenn ich ihm begegne, mache ich irgendwas falsch. Dann zeigt das, dass meine Übung noch nicht so richtig funktioniert. Und eigentlich sollte es so sein, dass das gar nicht mehr auftritt. Gier, Hass und Verblendung sollten sich überhaupt nicht mehr manifestieren. Dann würde das Ganze funktionieren. So stellen wir uns das vor, konventionell, und es funktioniert nicht. Wenn wir frühstücken, ist es nicht so schlimm. Beim Abendbrot gibt es, je nachdem wer einkauft, 4, 5 Sorten Käse. Verschiedene Brotaufstriche. Oh, was ist das denn hier? Curry, Linse, Tomate, Mozzarella. Mal gucken, was da drin ist. Und da hinten gibt es noch irgendetwas, was mir gefällt. Und außerdem ist jetzt Abend, einen langen Tag hinter uns. Man darf hier ja nichts auf dem Session. Dann darf man sich zumindest aussuchen, was man isst. Ich darf mir das aussuchen. Blöderweise ist es jetzt gerade so, dass das Tablett oder das Brett mit dem Käse, den ich gerade möchte, auf der anderen Seite des Tisches ist. Und ich würde daran kommen, wenn ich ein bisschen weiter lange. Aber das darf ich hier nicht. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich setze mich darüber hinweg und hoffe, dass der oder die Jiki das ignoriert. Oder ich mache das, wie sich das gehört. Ich lege meine Hände in Gassho und hoffe, dass irgendwann irgendjemand bemerkt, dass ich meine Hände in Gassho habe. Kann dauern, weil Leute mit ihrer eigenen Gier beschäftigt sind. Und irgendwann kann ich dann vielleicht noch beobachten, wie jemand sich von dem Stück Käse, was ich gerade haben möchte, noch eine dicke Scheibe absäbelt, bevor sie bei mir ankommt. Zumindest ist das meine Angst, dass es passieren könnte. Realistischerweise ist es meistens gar nicht so, aber es ist meine Angst. Und ich kann mir das sehr schön anschauen und irgendwann kommt vielleicht mein Wunschkäse zu mir. Wird meine Gier dadurch geringer? Ich glaube nicht. Meine Gier ist genauso da, auch wenn ich mich gedulde. Der Unterschied ist, ich kann meine Gier sehr, sehr, sehr intensiv wahrnehmen. Das ist allgemein das, was ein Zeshin ausmacht. Wir können Dinge sehr intensiv wahrnehmen. Wenn ich mir den Käse sofort nehmen könnte, würde ich überhaupt nicht spüren, dass da Gier ist. Ich würde den Käse nehmen. Oh, Käse, meins. Ich. Dieses meins und ich verschwindet nicht dadurch, dass ich mich dieser Regel unterwerfe, sondern es wird sehr deutlich erkennbar. Ich begegne dem, dass ich gerne meinen Käse möchte. Und dann kann ich natürlich mit mir irgendwelche lustigen Gespräche führen, wie, ach, ich brauche diesen Käse eigentlich gar nicht. Oder ich kann auch so einen kleinen Askese-Film spielen und sagen, nein, dann eben nicht. Ich brauche keinen Käse, verzichte jetzt drauf. Das ist auch eine weitere Form von Selbstbetrug meistens. In dem Moment, wo ich so etwas formuliere, heißt das, dass ich mich selbst davon überzeugen muss. Also, dass ich mich selbst bequatsche zu etwas, was ich nicht glaube. Wenn das wirklich so wäre, dass mir das egal wäre, dann würde dieser Gedanke überhaupt nicht aufkommen. Zumindest würde diese Aussage oder dieser Gedankengang nicht entstehen. Tatsächlich ist es einfach so. In mir ist diese Gier. Genauso kann ich vielleicht wahrnehmen, dass genau in der gleichen Situation meine Mitsitzer hier, die sich ja eigentlich um Aufmerksamkeit, Wachheit, Nicht-Gier, Nicht-Ich bemühen sollten, hartnäckig ignorieren, wie ich Gassho mache. Und was dann passiert ist, meistens, ich ärgere mich. Mich ärgern ist das gleiche wie Hass. Hass heißt nicht unbedingt, sich zu wünschen, dass irgendjemand mit einem Gewicht an den Füßen in die See geworfen wird oder in einen Vulkan fällt, sondern einfach nur Missstimmung. Missmut. Jemand anders eine Situation nicht so haben wollen, wie sie ist. Also eigentlich das Spiegelbild von Gier. Nichtwissen, Verblendung begegnen wir unserem Nichtwissen hier. Natürlich. Wenn wir zum Beispiel so etwas wahrnehmen, entweder unsere Gier oder unsere Abneigung, für die es auch noch viele andere Gründe gibt, dafür sind eigentlich Jikis da als Projektionspunkte für Abneigung. Wenn ich darüber so nachdenke, dann wird mir klar, ich bin noch von Gier und von Hass beseelt. Vielleicht ist es nicht besonders stark, vielleicht ist es nicht besonders ausgeprägt, aber es ist da. Und das wiederum heißt, dass ich eigentlich nicht verstanden habe, worum es hier geht. Das ist Verblendung. Verblendung ist die Ursache für Gier und Hass. Verblendung ist die grundlegende Annahme, erstens, irgendetwas wäre erstrebenswert und zweitens, irgendetwas wäre vermeidenswert. Das ist der Hintergrund für Verblendung. Und wenn ich meiner Gier und meinem Hass begegne, begegne ich auch automatisch meiner Verblendung, meinem Nichtwissen. Was ich feststelle, das sehe ich ganz offensichtlich nicht so. Sonst hätte ich diese Gier nicht oder diese Abneigung. Ja, es wäre super, wenn ich mich zurückhalten könnte, wenn ich offener wäre, ich toleranter wäre, wenn ich liebevoller bin. Aber ich bin das alles leider nicht. Also, Gier, Hass und Verblendung treten hier in unserer Praxis auf. Und es geht überhaupt nicht darum, wie wir normalerweise denken, sie zum Verschwinden zu bringen. Sondern es geht darum, dass wir sie benutzen, um unsere Krankheiten, die auch unsere Methoden sind, zu heilen. Warum nenne ich das Heilung? Warum nennt Umon das Heilung? Wir wissen nicht, was der freundliche Zen-Meister empfiehlt, aber aus meiner Sicht, wenn ich diese Dinge nicht wahrnehme, wenn ich denen nicht begegne und nur für mich Prajna, Sila, Samadhi übe, vollkommen ungestört, verwandle ich mich in eine ziemlich merkwürdige Geistergestalt, ohne Substanz, ohne Kontakt zu anderen Menschen, jemand, der überhaupt kein Verständnis dafür hat, wenn andere Leute unter Gier leiden, oder unter Hass sich darüber hinwegsetzt und sich wie ein Götterwesen fühlt. Das ist etwas, was bei Leuten, die einen buddhistischen Weg gehen, am Anfang sehr oft und sehr schmerzlich auftritt, von außen zu sehen. Man hat sich also jetzt entschlossen, dass man den Weg des Buddha geht und hat so gelesen, dass man nicht gierig sein soll, dass man aufmerksam sein soll, achtsam. Und dann fängt man an, das zu probieren. Mal nett zu sein zu allen Leuten, immer achtsam, muss dann halb lächeln. Ganz Verständnis, ganz offen. Und am Anfang kann man sich so in die Tasche lügen und hat das Gefühl, dass man jetzt gerade ein besserer Mensch wird, diesen ganzen Scheiß hinter sich gelassen hat, selber keine Gier mehr hat, das ist schon viel weniger geworden. Ich bemühe mich ja. Ja, früher war ich vielleicht auch so. Aber inzwischen habe ich erkannt, dass das einfach in die falsche Richtung führt. Ich schade mir selbst und den anderen. Und wenn ich der Welt einfach ein bisschen mit Liebe begegne, dann verändert das das ganze Erleben. Diese Aussage an und für sich ist nicht falsch. Aber die Leute, die sowas erzählen, am Anfang, sage ich mal, die meinen eigentlich nur mit Fingerfarbe, Plakate voll und machen schöne Bilder, schöne Blumen, eine sehr naive Form von Malerei des eigenen Geistes. Ist nichts Schlimmes, aber es ist eben auch, es grenzt mich ab von anderen und es bedeutet, dass ich noch überhaupt nicht begriffen habe, worum es in meiner Übung geht, wo sie anfängt, wie tief die Wurzeln von Gier, Hass und Verblendung sind und worin eigentlich wirklich der Weg der Befreiung besteht. Wenn ich glaube, dass ich zur Befreiung dadurch komme, dass ich den Giften ausweiche, Gier, Hass, Verblendung, weil ich ja verstanden habe, dadurch entsteht Leiden, dann wird sich meine Übung immer nur auf der Oberfläche bewegen. Und dann ist auch keine Befreiung in irgendeiner Form zu erwarten, weil ich eigentlich nur eine kosmetische Operation mit meinem Bewusstsein mache. Letztendlich beschäftige ich mich dann nur mit Äußerlichkeiten. Die Begegnung mit Gier, Hass und Verblendung ist das, was diese Zen-Krankheiten heilt. Man nennt das Zen-Krankheiten. Es gibt noch andere Zen-Krankheiten, die sind teilweise noch schlimmer. Zum Beispiel das Haften an der Leerheit. Kriegen alle Zen-Schüler früher oder später, wenn sie festgestellt haben, dass wenn sie im Samadhi sind, ihre ganzen Probleme weg sind, die sie sonst haben. Dass sie denken, ja, das ist es. Jetzt muss ich einfach nur die ganze Zeit sitzen. Und dann habe ich es ja geschafft. Das ist natürlich, das heißt natürlich, aber ich sage es mal, das ist eine der schlimmsten Krankheiten, die man haben kann, weil du da auch fast nicht rauskommen kannst. Das ist so ähnlich wie eine Verschwörungstheorie. Dagegen kannst du nicht gegen anargumentieren, weil die eigene Erfahrung ist ja so überzeugend. Ich sitze und das ist alles weg. Alles ist super. Keine Probleme mehr. Darum geht's. Also muss ich einfach nur dafür sorgen, dass ich 24 Stunden am Tag sitze. Muss ich halt irgendwie ein bisschen organisieren, wie ich diesen ganzen anderen Krams, der an meinem Leben auch noch dranhängt, loswerde. Wie zum Beispiel Sorge für meinen Lebenserwerb oder Sorgen um andere Menschen oder Sorgen um diesen Planeten. Das ist halt nicht so wichtig. Ich muss halt einfach nur dafür sorgen, die ganze Zeit zu sitzen. Ist alles gut. Das nennt man die Zen-Krankheit des Klebens an der Leere. Sehr schwierig zu heilen. Wenn wir unter so einer Krankheit leiden, unter einer dieser Zen-Krankheiten, eine der schlimmsten ist übrigens der Glaube, keine Krankheit zu haben, dann werden wir aus dieser Perspektive alles das, was störend ist, als Krankheit, als nachteilig ansehen. Ein Problem unserer Praxis. Ich habe Schmerzen. Schlecht. Ich muss irgendwie dahin kommen, schmerzfrei sitzen zu können. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mist. Wir müssten eigentlich ein bisschen später aufstehen, ein bisschen mehr schlafen. Dann würde es doch mit der Konzentration viel besser klappen. Ich bin abgelenkt, ich habe keine Energie mehr. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Ernährung hier. Morgens auf jeden Fall, wenn ich müde bin, dann liegt das einfach zu einem großen Teil daran, dass ich meinen Kaffee nicht gekriegt habe. Ohne Kaffee kann ich hier nicht richtig sitzen. Wenn ich hier morgens da sitze und müde bin, dann verfehlt das Ganze doch seinen Zweck. Da läuft doch was falsch. Wenn ich anfange zu träumen oder wenn ich sogar so negative Gedanken bekomme, wenn mir die auf einmal bewusst werden, Gedanken von Verzweiflung, von Wut, von Ärger, Sinnlosigkeit. Dann läuft etwas schief an meiner Übung und ich muss das rausschmeißen. Wenn ich so mit mir selbst umgehe und mit meiner Übung, ist es einerseits so, dass wir oberflächlich üben und andererseits, dass wir wirklich nur sagen können, ein ganz, ganz kurzer, winziger Teil unserer Übung ist in Anführungsstrichen erfolgreich. Es ist so, wie wenn man Atem zählt. Ich zähle den Atem von 1 bis 10 und jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, ohne einen einzigen störenden Gedanken bis 10 zu zählen, dann war meine Übung gut. Und wenn ich 1000 Mal dazwischen nicht bis 10 komme, dann war das alles schlecht, nutzlos. So beurteilen wir normalerweise unsere Übung. Dabei ist es genau falsch rum. Erzähle ich eigentlich immer, wenn ich erkläre, wie Atemzählen eigentlich funktioniert. Atemzählen funktioniert gut, wenn ihr feststellt, dass ihr in einer Sitzrunde immer nur bis 3 kommt. Nicht, dass ihr das anstreben müsst, aber das bedeutet, dass ihr eurem Geist begegnet. Euer Geist will gerade woanders hin und ihr zählt bis 3 und ihr merkt, euer Geist will abspringen und ihr trefft die Entscheidung. Ist okay, aber ich fange wieder von vorne an. Bin vielleicht nicht besonders weit gekommen, fühlt sich vielleicht nicht besonders gut an. Aber ich treffe diese Entscheidung und ich trainiere meinen Geist, frei zu sein. Darin besteht Freiheit. Freiheit besteht nicht darin, dass ich meinen Geist unter Kontrolle habe, dahingehend, dass da nichts aufkommt. Freiheit besteht darin, dass ich diese Entscheidung treffen kann, zu sagen, ja, geht schon wieder in die Richtung? Nein, mache ich nicht. Das ist eine gute Sitzrunde. Eine Sitzrunde, in der ich 20 Mal bewusst wahrnehmen kann, mein Geist will jetzt gerade in eine andere Richtung und mein Geist ist klebrig und will da hinterher und ich sage trotzdem Stopp. Auch wenn es bedeutet, dass ich nur bis 3 gezählt habe. Das ist eine gute Sitzrunde. Umgekehrt, die Sitzrunden, die wir suchen, die Erfahrung, die wir suchen, eine ganze Sitzrunde nur immer ohne jede Störung von 1 bis 10 durchgezählt oder vielleicht auch ohne Atem zählen, kein Gedanke entsteht. Die Leute von Buten und Binnen gerne wissen wollten. Das ist die ideale Übungsform. Das ist es, worum es geht. Wenn ich sowas erlebe, dann bin ich auf dem richtigen Weg, denken wir. Das stellt sich ja auch von Zeit zu Zeit ein, im Rahmen von Sessions oder wenn wir länger sitzen. Also das ist bestimmt nicht schlecht. Aber was passiert in dieser Runde, wo wir so super konzentriert sind? Es keine Störung gibt. Es passiert nichts. Gar nichts. Mein Geist ist sowieso Ruhe. Ich brauche ihn nicht zu disziplinieren. Ich kann eigentlich diese ganze Atemzählerei lassen. Ich könnte einfach so da sitzen. Ich brauche gar keine Übung, wenn mein Geist in so einem Zustand ist. Das heißt, das ist zwar ein angenehmer Zustand und es ist total toll, das mal zu erleben, dass das übrigens auch geht, aber mehr ist es letztlich nicht. Für mich, für die Vertiefung meiner Übung, für meinen Weg zur Befreiung, ist so eine Runde total irrelevant. Bringt gar nichts. Denn ich werde nicht mit mir selbst konfrontiert. Meine Samskaras, könnte man sagen, die Samen, die im Speicherbewusstsein sind, wenn man dieses Bild verwendet, sind nur zeitweilig deaktiviert und machen gerade nichts. Aber wenn die passende Gelegenheit kommt. Wenn es regnet, wenn die Sonne scheint, dann kommen diese Samen wieder raus und werden wieder wachsen in meinem Geist. Auch wenn zwischenzeitlich mal kurz Ruhe war. Die ganze Erde ist Medizin, heißt, was dir begegnet in deiner Übung. Alles, was dir begegnet, ist Medizin. Unterscheide nicht zwischen dem, was du für richtig dazugehörig hältst und dem, was du für abträglich hältst. Letztendlich gehört alles dazu. Je mehr du eine Unterscheidung machst zwischen richtiger und falscher Übung, desto gespaltener bist du. Denn dann spaltest du auch dich selbst in zwei Personen, die richtige und die falsche Person. Und weil du nur die richtige Person akzeptieren kannst, bleibt ein großer Teil von dir im Schatten. Du kannst ihn oder sie nicht sehen, aber diese Person beeinflusst dein Handeln umso mehr, als du überhaupt nicht weißt, in welchem Umfang sie das tut. Wo findest du dich selbst? Findest du dich im Samadhi? Findest du dich, wenn du gut drauf bist? Findest du dich nur, wenn du auf einem Session bist? Oder wenn du sitzt? Was ist in all den Situationen, wo es dir nicht so geht? Was ist mit den Situationen, wo du denkst, jetzt übe ich schon so lange und ich bin noch nicht vorangekommen? Geht mir immer noch genauso scheiße oder noch schlimmer als vorher. Was ist mit diesen Situationen? Bist du in der Lage, diese Situationen für dich zu benutzen, um dich selbst zu finden? Oder wirfst du sie weg? Wenn du diese Situationen wegwirfst, dann wird dein Weg lang und steinig. Wenn es dir gelingt, die ganze Erde als Medizin zu erkennen, dann werden die Dinge, die normalerweise für dich Schwierigkeiten sind, deine Freunde. Freunde übrigens, die sich kaum jemand freiwillig einlädt. Aber wenn sie erstmal da sind, schick sie nicht sofort weg. Schau sie dir an. Lass sie eine Zeit lang da sein. Und mach dir klar, in was für eine Situation du bist. Was da wirklich passiert. Dass alle diese Dinge dir helfen können, dich selbst zu finden. Also, der Ort, wo ihr euch selbst findet, ist auch vielleicht hier beim Sitzen, beim Meditieren, bei formalen Übungen, bei Prajna, Sila und Samadhi. Aber wenn ihr Gier, Hass und Verblendung ausschließt und nicht sehen wollt, dann nehmt ihr eurer Übung ein enormes Potenzial zur Befreiung. Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig, heißt auch, deine Probleme beinhalten schon ihre Lösung. Das ist das Interessante an der Lehre des Buddha, dass das genauso funktioniert. Das ist meistens nicht klar. Oder vielleicht nicht bewusst. Die Lehre des Buddha ist zentriert darauf, dich vom Leiden zu befreien. Und die Grundlage dafür, eine Grundlage dafür, ist die Erkenntnis, dass ich leide. Meine Krankheit, mein Leiden, kann ich wahrnehmen. Wenn ich das nicht hätte, würde ich keinen spirituellen Weg gehen. Nun ist es in der Lehre des Buddha so, dass das Leiden immer durch Anhaften verursacht wird. Also, wenn ihr feststellt, dass ihr leidet, könnt ihr euch auch einfach immer die Frage stellen. Nicht, warum passiert mir das? Sondern, was halte ich gerade fest? Was kann ich nicht loslassen? Und je stärker mein Leiden ist, desto stärker muss mein Anhaften sein. Das heißt, das Leiden, das ich empfinde, ist der Kompass, letztendlich, der mir zeigt, wo es rausgeht. Wenn das Leiden mehr wird, dann gehe ich irgendwie in die falsche Richtung. Wir haben interessanterweise die Fähigkeit, das ein bisschen zu ignorieren, durch ein paar Verhaltensweisen. Man kann zum Beispiel wütend werden. Wut hat hauptsächlich den Zweck, außer der Abwehr von Höhlenbären, mich in einen Zustand der Bewusstlosigkeit reinzusteigern, wo ich das nicht mehr erkenne, was hier wirklich passiert. Also wenn ich so einen richtigen Hassfilm fahre, zum Beispiel auf Wladimir Putin oder sowas, dann kann ich diese Wut wahrnehmen und diesen Hass, der in mir ist. Aber ich werde so unbewusst für mein eigenes Leiden, dass ich mich nur noch in einer Opferrolle sehe. Dass ich den Zusammenhang zwischen meinem Leiden und meiner Wut nicht mehr erkennen kann. Der Hintergrund dafür, dass ich so wütend bin, dass ich so leide, ist mein Anhaften. Der Buddha sagt, es ist immer so. Es ist nicht in 80% der Fälle so. Oder in 85. 100. Der Buddha sagt, 100% der Fälle. Ob das jetzt stimmt, müsst ihr für euch selbst rausfinden. Aber wenn ihr das macht, jedes Mal, wenn ihr feststellt, ihr leidet unter irgendetwas, ihr findet etwas unerträglich, versucht herauszufinden, woran hafte ich gerade. Wenn ihr das tut, dann ist das Leiden die Medizin für eure Krankheit, Anhaftung. Wenn ihr das nicht tut, dann begebt ihr euch in eine Opferrolle und müsst hoffen, dass das Leiden vielleicht irgendwann von selbst vorbeigeht. Medizin und Krankheit heilen sich gegenseitig. Die ganze Erde ist Medizin. Wo findest du dich selbst? Wo findet ihr euch selbst? Wo könnt ihr für euch Befreiung finden? Das liegt bei euch. Viel Erfolg.